Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 57 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram. Info für Spotify-User: Auf Spotify findet ihr die neuesten Episoden. Für alle Episoden seit Beginn verweise ich auf Podcast.de und YouTube.
Das Thema dieser Episode:
Das Jahr 1923. Deutschland steht am Abgrund. Die Reparationszahlungen fesseln die junge Weimarer Republik. Die Hyperinflation frisst die Ersparnisse der Bürger auf und die Siegermächte fordern ihren Tribut. Es ist eine Zeit des nationalen Notstands, des politischen Chaos und der tiefsten wirtschaftlichen Krise, die Deutschland je erlebt hat. Inmitten dieser stürmischen See wird ein Mann zum Kapitän berufen, der eigentlich kein Berufspolitiker ist: Wilhelm Kuno. Der ehemalige Generaldirektor der HAPAG, der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt-Aktiengesellschaft, tritt an die Spitze des Reiches. Seine Regierungszeit dauerte nur 271 Tage. Aber sie war prägend. Es ist die Zeit des Ruhrkampfes, des passiven Widerstands gegen die französisch-belgische Besetzung, ein Kampf, der Deutschland fast in den Bankrott trieb, aber auch ein letztes Aufbäumen nationaler Würde war. Wir tauchen heute ein in die Kanzlerschaft von Wilhelm Kuno, dem Krisenmanager, dem Widerstandskämpfer und letztlich dem Mann, der eine sehr harte politische und wirtschaftliche Nuss in der jungen deutschen Geschichte knacken musste und daran zerbrach.
Politische Agenda und Hintergründe:
Keine.
Die verwendeten Quellen:
Quelle 1, Martin Sabrow, Gewalt gegen Weimar, Zerreißproben der frühen Republik 1918-23, Wallstein Verlag, Göttingen 2023. Quelle 2, Nadine Rossol, Benjamin Ziemann, Aufbruch und Abgründe, das Handbuch der Weimarer Republik, WBG, Darmstadt 2021. Quelle 3, Hans Mommsen, Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar 1918-33, Ullstein Propyläen, Berlin 1998. Quelle 4, Bernd Braun, die Reichskanzler der Weimarer Republik, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 2013. Wilhelm Kuno wurde am 2. Juli 1876 in Suhl geboren. Damals gehörte das zum preußischen Teil von Thüringen. Sein Vater war preußischer Offizier, weswegen Kuno viel herumzog und keinen Thüringer Dialekt annahm. Im Gegenteil, er übernahm später den Dialekt seiner Wahlheimat Hamburg. Kunos Mutter starb, als er nur 2 Jahre alt war. Sein Vater heiratete erneut und Kuno bekam einen Halbbruder. Nach kurzen Stationen in Erfurt und Kassel zog er im Alter von 7 Jahren nach Königsberg, wo er eine höhere Schullaufbahn einschlug. Im Alter von 10 Jahren, also 1886, zog er nach Berlin. Da seinen Eltern eine katholische Erziehung sehr wichtig war, kam er zunächst ins Dominikanerkollegium nach Venlo in den Niederlanden und später ins Theodorianum nach Paderborn. Dort machte er 1897 sein Abitur. Kunos Elternhaus war katholisch-konservativ geprägt, aber nicht ausgesprochen politisch. Aufgrund seiner Prägung stand er jedoch wirtschaftsliberalen und konservativen Kreisen nahe. Das heißt, während der Weimarer Republik tendierte er vor allem zur DVP und DNVP. Kuno studierte nach seinem Abitur Rechts- und Staatswissenschaften in Berlin und Heidelberg. Er arbeitete danach an Amts- und Landgerichten, versuchte aber gleichzeitig seine Habilitation zu schreiben und an den Universitäten aktiv zu bleiben. All das war zu viel für ihn und aufgrund von nervlicher Überlastung, heute würde man wohl Burnout sagen, blieb seine Habilitation unvollendet. Er schlug stattdessen eine Beamtenlaufbahn ein und wechselte ins Reichsschatzamt in die Steuerverwaltung. Dort machte er Karriere und stieg bis zum geheimen Oberregierungsrat auf. Geheim ist in dem Zusammenhang so zu verstehen, dass er eine vertrauensvolle Stellung in der Behörde hatte, die ihm erlaubte, geheime Akten einzusehen und an vertraulichen Beratungen teilzunehmen. In dieser Position erarbeitete er Gesetzentwürfe, die er dann vor dem Reichstag vertrat. 1906 heiratete Kuno Martha Wirz, die Tochter eines Großkaufmanns. Mit ihr hatte er 5 Kinder, darunter 3 Söhne. Während des Ersten Weltkrieges war er bis Juli 1916 Leiter der Reichsgetreidestelle und arbeitete danach im Kriegsernährungsamt. Da die Versorgungslage aufgrund der britischen Seeblockade sehr angespannt war, war dies eine sehr wichtige Position. Teil dieser Aufgabe war die Planung zur Wiederherstellung der deutschen Handelsflotte, die unter dem Krieg stark zu leiden hatte. Darüber lernte er den Generaldirektor der Reederei Harpak kennen. Im November 1917 wagte Kuno dann den Sprung in die freie Wirtschaft. Er verließ seine Beamtenlaufbahn und stieg bei der Harpak ein. Ein Jahr später beging der Harpak-Generaldirektor aus Verzweiflung über die Kriegsniederlage Selbstmord. Im Dezember 1918 wurde Kuno sein Nachfolger. Kuno gelang es, die Harpak wieder flott zu bekommen. Die Reederei hatte durch den Krieg und dessen Folgen 178 Schiffe und damit 92% ihres Bestandes verloren. Kuno bewahrte die Reederei vor dem Untergang und konnte mit einem Kooperationsvertrag mit der United American Lines das Überleben der Firma sichern. Kuno war zwar nie aktiv in der Politik gewesen, aber er war in der Politik als Wirtschaftsexperte bekannt. Seine Erfolge bei der Harpak machten ebenfalls Eindruck. Schon 1920-21 wurde er als möglicher Reichsfinanzminister gehandelt, er lehnte jedoch ab. Bei der Wirtschaftskonferenz in Genua 1922 war er als Sachverständiger dabei. Aus Protest über den Rapallo-Vertrag mit der Sowjetunion reiste er jedoch vorzeitig ab. Kuno hatte nie Wahlkämpfe bestritten oder irgendwo ein Amt oder Mandat gehabt. Er arbeitete zudem in keinen gesellschaftlich relevanten Vereinigungen. Wieso wurde also er Kanzler? Nach dem Sturz von Josef Wirth stand Reichspräsident Ebert erneut vor der schwierigen Suche nach einem Reichskanzler. Im November 1922 hatte Deutschland innerhalb von nur 4 Jahren 8 Regierungen und Regierungschefs verbrannt. Reichskanzler Max von Baden, Reichskanzler Friedrich Ebert, die Revolutionsregierung aus SPD und USPD, Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann und die Reichskanzler Gustav Bauer, Hermann Müller, Konstantin Fehrenbach und Josef Wirth. Es war klar, dass die Position des Regierungschefs ein Schleudersitz war, den niemand wirklich wollte. Sowohl Zentrum als auch SPD lehnten es ab, einen Kanzler zu stellen. Schließlich wandte sich Präsident Ebert daher an Wilhelm Kuno, den er selbst kannte und von dem er viel hielt. Kuno wurde Kanzler, weil er als überparteiliche Persönlichkeit mit Wirtschaftsexpertise und guten Beziehungen in die USA und nach Großbritannien als ideale Besetzung galt. Was erhoffte man sich von ihm? Hier gibt Quelle 4 auf Seite 90 eine gute Zusammenfassung.
Mit der Ernennung Kunos zum Reichskanzler waren 3 Hoffnungen verknüpft. Der parteilich nicht gebundene Regierungschef sollte als Integrationsfigur über den Parteien fungieren. Der erfolgreiche Manager sollte bei der Behebung der Finanzkrise des Deutschen Reiches helfen und seine internationalen Kontakte, gerade auch in die USA, sollten die Lösung der Reparationsfrage voranbringen.
Kurz gesagt, Kuno sollte lösen, woran alle seine Vorgänger seit 1918 gescheitert waren. Die Frage ist, hatte man ihm da nicht etwas zu viel aufgehalst? Kuno stand einem Kabinett von Zentrum, DDP und DVP vor. Dass der eher zur rechtskonservativen DNVP neigende Kuno in seiner Koalition die linksliberale DDP hatte, unterstrich nochmal seinen überparteilichen Anspruch. Die SPD lehnte einen Eintritt in die Regierung ab, trotz des Drängens von Präsident Ebert. Aber sie sicherte eine Tolerierung zu. Damit hatte die Regierung keine eigene Mehrheit, aber zumindest mit der SPD eine wackelige Tolerierungsmehrheit. Kunos Kabinett wurde auch Kabinett der Persönlichkeiten genannt, da er 4 Ressorts, Äußeres, Ernährung, Finanzen und Verkehr, mit parteilosen Männern besetzte. Dies war das erste Kabinett, was bei den Rechten Zustimmung fand. Reichskanzleimitarbeiter Max von Stockhausen, späterer Schwiegersohn von Franz von Papen und DNVP-Sympathisant, schrieb in seinen Memoiren 1954, die in Quelle 4 auf Seite 91 abgedruckt sind, folgendes:
Der Unterschied zwischen den alten und den neuen Herren war frappant. Wirth war ausschließlich Politiker gewesen und hatte alle Dinge nur unter politischen, oft besser gesagt parteipolitischen Gesichtspunkten gesehen. Kuno war politisch kaum hervorgetreten, war ganz der hochgestellte Fachmann der alten kaiserlichen Ministerialbürokratie, der nur ein Bestreben kannte, die Geschäfte streng sachlich zu führen. Der neue Herr, vorzüglich aussehend, groß, schlank, in der Form ganz der elegante Weltmann bester alter Schule. Das neue Kabinett machte überhaupt einen guten Eindruck. Die Debatten bewegten sich mit einem Male wieder auf einem gewissen Niveau.
Es half zudem, dass Kuno persönlich gute Beziehungen zu Karl Helferich von der DNVP hatte. Helferich, der der Regierung Wirth sehr zugesetzt und durch seine Agitation zwei Attentate provoziert hatte, unterließ Angriffe auf die Reichsregierung. Kunos Frau Martha ließ 1923 repräsentative Fotos der Familie anfertigen und brachte ein wenig Glamour in die Reichskanzlei. Das Ehepaar galt als das repräsentativste Kanzlerpaar der Weimarer Republik und Martha als die schönste Kanzlergattin. Allerdings lieferte Kuno wenige Ergebnisse. Seine außenpolitischen Avancen in Richtung Frankreich, dem er einen Nichtangriffspakt vorschlug, wurden abgelehnt. Genauso wurden seine Vorschläge bezüglich der Reparationen, die mehr oder weniger eine Bitte um Zahlungsaufschub waren, abgelehnt. Seine Bemühungen in Richtung USA blieben ebenfalls erfolglos. Ganz im Sinne der politischen Rechte im Land ging Kuno ein Risiko ein. Er wandte sich von der Politik der bedingten Erfüllung der alliierten Forderungen ab, die sein Vorgänger Wirth betrieben hatte, und kehrte zurück zur Obstruktionspolitik. In Quelle 2 heißt es dazu auf Seite 75: Der frühere Manager der Hapag-Reederei machte sich den Slogan »Erst Brot, dann Reparationen« zu eigen und legte in den anhaltenden Auseinandersetzungen über die Hinhaltetaktik bei Reparationszahlungen eine Schippe nach, als er sich entschied, auch den Sachlieferungen Holz und Kohle nicht nachzukommen. Damit spielte er jedoch unbewusst dem französischen Premierminister Poincaré in die Hände. Dieser hatte bereits im Sommer 1922 angekündigt, dass er künftig auch ohne Unterstützung Großbritanniens im Ruhrgebiet aktiv werden würde. In Quelle 1 wird Poincarés Plan auf Seite 244 so beschrieben: Als Vorwand sollte dann die Behauptung Poincarés dienen, dass das tatsächlich nur in einzelnen Lieferungen im Verzug befindliche Deutschland einfach nicht genug getan habe, um die Reparationsforderungen der Alliierten zu erfüllen. Durch seine Worte und seine Entscheidung, einzelne Sachlieferungen zu verzögern, lieferte Kuno Poincaré genau die Begründung, die der Franzose brauchte. Am 11. Januar 1923 überquerten 45.000 französische und belgische Soldaten die Rheinbrücken und besetzten das Ruhrgebiet. Die Zahl der Besatzungssoldaten stieg innerhalb weniger Tage auf über 90.000. Die Briten beteiligten sich nicht an dieser Besetzung, erlaubten den Franzosen und Belgiern jedoch die Durchquerung von britisch besetzten Gebieten. Durch diese indirekte Unterstützung wurden die Franzosen und Belgier weiter ermuntert. In Quelle 1 heißt es weiter auf den Seiten 244 folgende: Poincaré behauptete zunächst, die militärische Besetzung sei notwendig gewesen, um die Einhaltung der im Versailler Vertrag vorgesehenen Reparationszahlungen in Form von Sachlieferungen durch Deutschland technisch zu überprüfen. Kaum jemand nahm ihm das ab. Poincarés Position verhärtete sich im Laufe des Jahres, als die Franzosen infolge der deutschen Politik des passiven Widerstands, die die Besatzer frustrierte und die französische Wirtschaft gefährdete, ihre Ambitionen immer weiter hochschraubten. Nunmehr näherte sich der französische Premier immer mehr seiner ursprünglichen Maximalforderung von 1919 an. Die Idee eines formal unabhängigen, aber faktisch pro-französischen Staats im Rheinland wurde wieder zu einem französischen Ziel. Frankreichs Falken begannen sogar davon zu träumen, das ganze Ruhrgebiet dauerhaft vom Deutschen Reich abzutrennen. Deutschland konnte auf die Besetzung militärisch nicht reagieren. Das entwaffnete Reich war mit seiner 100.000-Mann-Armee dazu nicht in der Lage. Kuno rief daher zum passiven Widerstand auf. Die Deutschen im Ruhrgebiet sollten den Anweisungen der Besatzer nicht Folge leisten. Darüber hinaus stoppte er alle Reparationszahlungen. Kuno hatte damit die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung und des Reichstags auf seiner Seite. Ursprünglich sollte der passive Widerstand nur kurze Zeit als Machtdemonstration stattfinden. Kuno erhoffte sich vernichtende wirtschaftliche Probleme in Frankreich als Folge. Als diese Folgen jedoch bei weitem nicht so gravierend waren wie erhofft, hatte er sich in eine Sackgasse manövriert. Den Widerstand zu beenden, hätte die Unterwerfung unter die Alliierten bedeutet und Kunos Aktion sinnlos gemacht. Aber den Widerstand fortzusetzen, führte zu noch mehr Konflikten. Zudem waren die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland wesentlich vernichtender. Der passive Widerstand war mehr oder weniger eine Art Generalstreik im Ruhrgebiet. Große und kleine Unternehmen, Regierungsstellen, Beamte, Bergarbeiter, Eisenbahner, einfach alle hörten auf zu arbeiten. Die Reichsregierung bezahlte die Gehälter der Arbeiter weiter und überwies den Betrieben Ausgleichszahlungen. Dies war nur möglich durch die Aufnahme von Schulden und das Drucken von Geld. Die ohnehin schon schwache Wirtschaft geriet ins Schleudern, die wackelige Währung stürzte und die Inflation entwickelte sich ins Irrsinnige. Hatte man im Januar 1923 für einen Dollar noch 10.000 Reichsmark bekommen, so waren es im Mai schon 50.000, im Juli 350.000 und im August 4,6 Millionen. Im November bekam man dann für einen Dollar sogar 4,2 Billionen Reichsmark. Die Hyperinflation, bis heute der Schrecken der Deutschen, vernichtete sämtliche privaten Geldvermögen und entzog dem deutschen Staat jegliche Handlungsoptionen. In Quelle 4 heißt es auf Seite 92, realisierbare Ansätze zur Lösung der Krise wurden von der Regierung nicht entwickelt. Der über den Parteien stehende Kanzler hatte nun alle Parteien gegen sich, zum Schluss fast alle Deutschen. Angesichts der wirtschaftlichen Katastrophe verwandelte sich die anfängliche nationale Euphorie, die Kuno zum beliebtesten Kanzler der Republik gemacht hatte, in Verzweiflung und Kuno wurde zum unbeliebtesten Kanzler der Republik. Die Regierung war vom französisch-belgischen Einmarsch überrascht worden. Vorzeichen wurden nicht registriert oder ernst genommen. Neben dem passiven Widerstand setzte Kuno vor allem auf ein britisch-amerikanisches Eingreifen sowie auf eine Änderung in der Weltmeinung. Diese Hoffnungen verpufften allerdings. Kuno beharrte darauf, dass ein Nachgeben nicht möglich sei und Unterwerfung bedeuten würde. Allerdings war schnell klar, dass von außen keine Hilfe zu erwarten war. Und ab Sommer 23 war klar, dass der Widerstand die Wirtschaft Deutschlands ruinierte. Kuno blieb jedoch stur und hoffte, dass Frankreich früher als Deutschland würde nachgeben müssen. Bei seiner letzten Rede vor dem Reichstag Anfang August 1923 sagte er, abgedruckt in Quelle 4 auf Seite 92, »Man spricht von Verhandlungen mit Frankreich. Ich halte den Gedanken für falsch und werde dies begründen. Im Vordergrund der französischen Forderungen steht das Verlangen nach Beseitigung des passiven Widerstandes. Bevor Frankreich sich überhaupt auf eine Unterhaltung einlässt, bevor es sagt, was es will, soll die deutsche Regierung ihre einzige Waffe auf Gnade und Ungnade niederlegen. Dies ist eine Forderung, auf die die Reichsregierung nicht eingehen kann. Selbst seine eigene Regierung stand nicht mehr hinter ihm. In seinen Memoiren lässt der damalige Reichswehrminister Gessler kein gutes Haar an Kuno und bezeichnet ihn als Blender und schwächsten Kanzler der Republik. Während Kuno von Berlin aus den passiven Widerstand organisierte und finanzierte, eskalierte die Situation vor Ort im Ruhrgebiet zusehends. In Quelle 1 heißt es auf Seite 246, aus Verärgerung über die anfangs unerwartet hartnäckige Weigerung der Deutschen, mit ihren Besatzern zu kooperieren, initiierten die Franzosen und Belgier eine Vertreibung deutscher Beamter und ihrer Familien, einschließlich der Eisenbahner, aus dem besetzten Ruhrgebiet. Bis Ende 1923 mussten mehr als 100.000 Beamte und ihre Familien oft unter der Drohung mit Waffengewalt das Ruhrgebiet verlassen. Die Grenze zwischen dem besetzten Ruhrgebiet und dem unbesetzten Deutschland wurde zeitweilig geschlossen. Solche Unterbrechungen schränkten die Lebensmittelversorgung im Ruhrgebiet ein und verschlimmerten die ohnehin schon prekäre Situation für die ärmsten Bewohner des Ruhrgebiets. Darunter litten vor allem die Kinder. Bis zu 300.000 Kinder wurden in das unbesetzte Deutschland transportiert, um dort Lebensmittel zu erhalten. Wären sie im Ruhrgebiet zurückgeblieben, hätte eine unbekannte Zahl von ihnen verhungern müssen. Die Franzosen versuchten zudem schnell eine Abspaltung des Ruhrgebietes, wie erwähnt der Traum der französischen Falken, in die Tat umzusetzen. Deutsche Namen und Symbole wurden entfernt und verboten und durch französische Namen, zum Beispiel für Straßen, ersetzt. Die deutsche Bevölkerung musste französische Offiziere grüßen, der französischen Flagge salutieren und französischen Soldaten aus dem Weg gehen. Nichtbefolgung dieser Anordnungen hatten schwere Strafen zur Folge. Es war eine Umkehrung der Verhältnisse, die während des Ersten Weltkrieges in Belgien und Nordfrankreich existiert hatten. Besonders umstritten war der Einsatz nordafrikanischer Kolonialsoldaten durch die Franzosen. Es wurde zwar nie geklärt, ob durch den Einsatz dieser Soldaten eine gezielte Demütigung aus rassistischen Gründen geplant war, aber Quelle 1 ist sich sicher, dass dies zumindest implizit so war. Zitat Seite 247.
In jedem Fall gilt es als nahezu sicher, dass die Deutschen auf diese Weise gezielt gedemütigt werden sollten. Die Anwesenheit nicht weißer Soldaten sollte nicht nur die Niederlage Deutschlands innerhalb des europäischen Staatensystems symbolisieren, sondern auch das Ende Deutschlands als weiße europäische Macht unterstreichen.
Ab Anfang Februar wurden die Besatzungssoldaten deutlich aggressiver gegenüber der Bevölkerung, um den Widerstand zu brechen. Es dauerte nicht lange, bis es unter diesen Umständen zu Gewalttaten kam. Quelle 1 beschreibt auf Seite 250 einen Vorfall.
Der berüchtigste Vorfall ereignete sich am 31. März 1923, als ein junger französischer Leutnant namens Durieux eine Gruppe von Soldaten in die Kruppwerke in Essen führte. Seine Aufgabe bestand darin, Fahrzeuge für das französische Militär zu beschlagnahmen. Als Durieux gegen 11 Uhr vormittags seine Männer aus der Fahrzeughalle führte, um gegen eine große Menge protestierender deutscher Arbeiter vorzugehen, eröffneten seine Männer das Feuer. In deutschen und französischen Berichten wird die genaue Reihenfolge, wer zuerst geschossen hat, gegensätzlich dargestellt. Aber es blieb unbestritten, dass es keine französischen Todesopfer zu beklagen gab. Auf deutscher Seite hingegen verloren 13 Demonstranten ihr Leben.
Neben solchen Todesfällen kam es regelmäßig zu Gewehrkolbenschlägen und Peitschenhieben gegen Zivilisten, auch gegen Frauen, Kinder und Alte. Zudem nahm die Anzahl von Vergewaltigungen deutlich zu. Anwesende deutsche Journalisten bezeichneten das Vorgehen der Besatzungssoldaten als Tyrannei. Dass unter solchen Umständen die Stimmung in Deutschland nicht zum Nachgeben tendierte, kann man natürlich verstehen. Im August 23 kam es zu einem Vorfall, der selbst der französischen Regierung zu weit ging. Der französische Soldat Henri Pech näherte sich einer verheirateten deutschen Frau in einem Café in Herne unsittlich. Als der Ehemann seine Frau schützen wollte, wurde er von Pech mit dem Bajonett niedergestochen. Der Mann starb später an den Verletzungen. Pech wurde nur zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Das ging selbst Poincaré zu weit. Laut Quelle 1, Seite 252, kommentierte er den Vorfall folgendermaßen.
Die Opfer waren harmlose Zivilisten. Die Handlungen der Soldaten sind unentschuldbar. Und die schwerwiegenden Folgen dieser Handlungen haben der öffentlichen Meinung geschadet und den guten Ruf unserer Soldaten in den Schmutz gezogen.
Auf Dauer konnte dieses gewalttätige Vorgehen nicht ohne Folgen bleiben. Zwar konnte die Reichsregierung weder mit Truppen noch mit Polizei reagieren, allerdings gab es genügend rechtsnationalistische Gruppen, die mit teilweiser Unterstützung der Reichsregierung aktiv wurden. Quelle 1 beschreibt diese Aktionen auf Seite 252.
Zu diesen verdeckten Operationen gehörten Hinrichtungen im Gangsterstil auf öffentlichen Plätzen und terroristische Bombenanschläge auf Bahnstrecken oder die Anbringung versteckter Sprengsätze in Eisenbahnwaggons. Der spektakulärste Bombenanschlag auf einen Zug fand am 30. Juni 23 statt und forderte 20 Todesopfer sowie zahlreiche Schwerverletzte. Als die belgische Öffentlichkeit erfuhr, dass Soldaten, die sich auf dem Heimweg vom Ruhrgebiet befanden, durch eine in einem Zug versteckte Bombe getötet worden waren, nahm auf belgischer Seite die Bereitschaft zur kulturellen Demobilmachung dramatisch ab. Stattdessen befürwortete man härtere Maßnahmen gegen Deutschland und diskutierte präventive Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa die Verwendung prominenter Deutscher als menschliche Schutzschilde, die man als Zugbegleiter einsetzen wollte.
Ende Mai 1923 wurde der ehemalige Freikorpssoldat Albert Leo Schlageter, ein NSDAP-Mitglied, von den Franzosen hingerichtet. Damit schufen sie in den Reihen der Nazis einen Märtyrer. Im Sommer 23 war der passive Widerstand faktisch gescheitert. Die Lage an der Ruhr war furchtbar, Gewaltakte beider Seiten eskalierten immer mehr. Das Eingeständnis der Briten vom August 23, dass die Ruhrbesetzung illegal war, nützte zu dem Zeitpunkt niemandem mehr. Die deutsche Wirtschaft lag am Boden und die Währung war zusammengebrochen und nahezu wertlos. Der passive Widerstand fand keine breite Unterstützung mehr und erneut mussten die Deutschen eine Niederlage akzeptieren. 5 Tage nach seiner letzten Reichstagsrede wurde Wilhelm Kuno durch eine große Koalition unter dem DVP-Politiker Gustav Stresemann abgelöst. Der neuen Regierung überließ er ungelöste Probleme, die den Bestand der Republik und die Existenz Deutschlands bedrohten. Speziell die Hyperinflation sorgte für Zustände, die es so noch nie zuvor gegeben hatte. Zitat aus Quelle 2, Seite 176. Nachdem sich im Sommer 1923 die Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass die Mark nicht mehr zu retten sein würde, ging auch der Einzelhandel dazu über, die Annahme von Papiermark zu verweigern und die Waren künstlich zu verknappen und zu horten. Die Geschäfte öffneten nur noch 2 oder 3 Tage in der Woche, schließlich nur noch stundenweise, und auch dann blieb das Angebot unzulänglich. Schlange stehen vor den Lebensmittelläden wurde zur allgemeinen Erscheinung. Gleichzeitig weigerten sich die Bauern, ihre Ablieferungsquoten zu erfüllen, die aus der Phase der Nachkriegszwangswirtschaft datierten. Versorgungskrisen und Hungerrevolten waren die Folge. Hamstern und Felddiebstähle grassierten. Plünderungen waren keine Seltenheit mehr. Vielfach sanken die Löhne so weit ab, dass es den Arbeiterfamilien unmöglich wurde, die Gegenstände des täglichen Bedarfs zu kaufen. Geld wurde waschkörbeweise ausgezahlt und verlor so schnell an Wert, dass man sofort etwas davon kaufen musste. Was man morgens bekommen hatte, war abends schon nichts mehr wert. Geld wurde teilweise auch als Heizmaterial verwendet oder als Tapete. Am Ende wurden Geldscheine mit neuen Werten überdruckt oder nur noch einseitig bedruckt. Wie ging es mit Wilhelm Kuno nach seinem Rücktritt weiter? Der erst 47-jährige Ex-Kanzler kehrte zur Harpak zurück. Dort war er wieder erfolgreich und fuhr mit der Sanierung des Konzerns fort. Am Ende der Weimarer Republik war die Harpak fast wieder so stark wie vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Kuno blieb ein international geachteter Ansprechpartner und wurde von 3 US-Präsidenten, Warren Harding, Calvin Coolidge und Herbert Hoover, im Weißen Haus empfangen. Politisch rückte Kuno immer weiter nach rechts. 1925 unterstützte er Paul von Hindenburg bei der Reichspräsidentenwahl. 1930-31 wurde er zeitweise als Ersatzkandidat für Hindenburg gehandelt, daraus wurde jedoch nichts. Als im November 32 die Großindustriepräsident Hindenburg dazu aufrief, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, gehörte Wilhelm Kuno nicht zu den Unterstützern dieses Anliegens. Er musste allerdings nie wirklich Farbe bezüglich der Nazis bekennen. Am 3. Januar 33, rund 4 Wochen vor der Machtübernahme der Nazis, starb Wilhelm Kuno an einem Herzinfarkt. Nach dem Tod ihres Mannes zog Martha Wirz nach Hamburg. Dort überlebte sie 1943 die heftigen Luftangriffe, verlor jedoch fast alle Erinnerungsstücke an ihren Mann. Einer von Kunos Söhnen fiel 1941 als Soldat im Krieg. Kunos Witwe starb 1963 in Hamburg. Seine jüngste Tochter Kathleen wurde 90 Jahre alt und starb erst 2012.
Ein paar abschließende Worte.
Kuno ist eine tragische Figur der Weimarer Geschichte. Sein Vermächtnis ist der Ruhrkampf, der Mut zum passiven Widerstand gegen die Besetzung des industriellen Herzens Deutschlands. Dieser Kampf festigte zwar kurzzeitig den nationalen Zusammenhalt, aber die politischen und wirtschaftlichen Kosten waren enorm. Die Hyperinflation explodierte unkontrolliert und führte fast zum Kollaps der Staatsordnung. Sein Rücktritt im August 23 markierte das Ende seiner Regierung, die zwar mit entschlossener Haltung, aber ohne Lösungen auf die Herausforderungen reagierte. Er ebnete damit den Weg für die Große Koalition unter Gustav Stresemann, die schließlich die Wende einleiten sollte. Als Mann der Wirtschaft war Kuno erfolgreich, als Politiker nicht. Kuno bleibt das Symbol für den verzweifelten Versuch, die junge Demokratie mit nationalem Widerstand zu retten. Ein Kampf, der, so ehrenhaft er gemeint war, das Land an den Rand des Abgrunds führte.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.